Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
The Ernest Hemingway of the cinema.
I just want to know what he represents.
The man is infested with disciples. I'm the apostle.
Just like me and God. How could you tell us apart?
Sie haben was aus dem Trailer gehört zum Film von Regielegende Orson Citizen Kane Welles. Dieser Film, von dem Sie gerade gehört haben, der erscheint nun posthum und nach über 40 Jahren der Rekonstruktion bei Netflix. The Other Side of the Wind heißt der Film und über den und seine bewegte Geschichte spreche ich mit Bert Rebhandl. Er ist Filmjournalist und Orson Welles Experte. Hallo Herr Rebhandl.
Guten Tag.
Was ist das für ein Film? Was erzählt der?
Das ist der letzte Film von Orson Welles, an dem er in den 70er Jahren gearbeitet hat. Er starb ja 1985 und hinterließ den Film als eine riesige Ruine. 100 Stunden Material sind zurückgeblieben. Es war sein Versuch in der späten Phase seiner Karriere, als seine Karriere eigentlich schon wesentlich zerstört war, könnte man sagen, mit fast keinem Geld, noch einmal eine große Bestandsaufnahme von Hollywood zu machen. Und wie es seinem künstlerischen Temperament aus dieser Zeit entsprach, wurde der Film eben nicht fertig und wartete seither auf seine Rekonstruktion.
Inhaltlich geht es um einen Regie-Exzentriker, ne?
Ganz genau. Die große Frage unter den Experten, aber auch unter den Fans ist, ob dieser Jack Hannaford, der in dem Film von John Huston gespielt wird, der selber ein berühmter Hollywood-Regisseur war, ob der eine autobiografische, eine verschlüsselte Figur ist, hinter der Welles selber steckt. Darüber kann man verschiedener Meinung sein. Der Film erzählt den letzten Tag von Jack Hannaford, den 70. Geburtstag. Er richtet eine riesige Party aus. Ganz Hollywood ist da. Und auf dieser Party wird auch der letzte Film von dieser Figur, von Jack Hannaford, gezeigt, den er gerade versucht fertigzustellen. Also ein unvollendeter Film innerhalb eines unvollendeten Films. Und aus diesen beiden Handlungssträngen hat Welles versucht, damals eine große Synthese eben über das, was er, wie er damals sich Hollywood vorgestellt hatte, zu machen.
Wie sehenswert ist denn das, was Sie gesehen haben?
Ich würde schon sagen, dass das absolut sehenswert ist. Man kannte natürlich Teile des Materials auch schon. Jetzt liegt es eben in einer Version vor, die man als einen abgeschlossenen Schnitt bezeichnen kann. Netflix liefert auch noch eine Dokumentation dazu nach, die allerdings für meine Begriffe ein bisschen genauer auch darauf hätte eingehen können, nach welchen Kriterien und so weiter man diesen Film jetzt geschnitten und so weiter hat. Aber das ist vielleicht für spätere Zeitpunkte dann ja durchaus noch möglich. Jetzt ist es gewissermaßen einfach so, dass dieser Streamingdienst, dieser ja vor Kraft strotzt, Videodienst Netflix einmal eben auch eine filmhistorische Preziose für seine Kunden bereitstellen kann. Und dafür war dieses Welles-Werk der ideale Fall.
Sprechen wir doch noch ein bisschen über die Geschichte hinter dem Film. Die Rekonstruktion hat ja nun ewig gedauert. Warum denn eigentlich?
Das hat wiederum mit der komplizierten schon Entstehungsgeschichte selber des Films zu tun. Welles kam in den 70er Jahren nach Amerika zurück, hat davor ja in Europa gelebt und hat den Film begonnen, mehr oder weniger do-it-yourself zu drehen. Das heißt, mal war ein bisschen Geld da, mal war eine Möglichkeit, irgendetwas zu machen. Der beruhte von Anfang an auf seiner Bastelstrategie und dann, als er starb 1985, gab es Streit darüber, wer besitzt jetzt eigentlich die Rechte auf das Material. Es gibt verschiedene Erben und Erbinnen von ihm, unter anderem eben auch seine letzte Lebensgefährtin Oya Koda, die in dem Film auch selber auftritt. Allerdings gibt es auch noch eine Tochter aus einer anderen Ehe und es gab mysteriöse Geldgeber, die auch Rechte reklamierten und so weiter. Das musste alles aussortiert werden. Ich bin nicht einmal ganz sicher, dass es vollständig aussortiert wurde, aber Netflix und wichtige Leute aus seiner Umgebung von damals haben eben jetzt das bereitgestellt. Darüber kann man jetzt streiten.
Ja, wollen wir das machen?
Gern. Der Streit kann ja allenfalls darin liegen, dass nun Experten, die sich wirklich sehr gut mit dem Material auskennen, vielleicht vorschlagen würden, bestimmte Dinge anders zu schneiden und so weiter. Vielleicht grundsätzlicher könnte man darüber diskutieren, ob es überhaupt notwendig war, diesen Film als fertigen Film fertigzustellen. Denn das Prinzip der Unvollendetheit, des unfertigen Meisterwerks oder modernen Großwerks, das kennen wir aus anderen Zusammenhängen in der Literatur zum Beispiel. Und man denkt sich mit einem gewissen Grund, das hatte auch eine innere Logik. Und so ähnlich sehe ich das ein bisschen bei The Other Side of the Wind. Ich hätte vielleicht eher eine Version vorgelegt, die aus Versionen besteht, aus Material besteht, aus genealogischen Hypothesen, mehr Material vor allem auch. Jetzt haben wir es mit einem recht konventionellen 2-Stunden-Film zu tun. Es gibt aber eben diese 100 Stunden Material, auf denen unglaublich viele interessante Leute aus dieser Zeit zu sehen sind, aus dem damaligen Hollywood, aber auch Claude Chabrol taucht zum Beispiel auf.
Ich habe auch noch was, um unseren Streit ein bisschen anzukurbeln, Herr Rebhandl. Netflix, das ist doch kein würdiger Präsentationsrahmen für so ein Welles. Der gehört doch auf die große Kinoleinwand.
Absolut, wobei Netflix ja nicht ausgeschlossen hat, dass es Kinovorführungen geben wird und dass der Film auch vielleicht sogar richtig starten wird. Netflix wird derzeit sehr viel dafür gehasst, dass es eben die Leute abzieht von dem Kino und es die Leute gewissermaßen zu einem Dasein als Couch-Potato verurteilt. Allerdings hat der Konzern selber schon oder hat die Firma selber schon ihre Strategie geändert und bringt nun viele ihrer ihre Filmhöhepunkte auch ins Kino. Auch deswegen, weil sie sonst von den Festivals weiterhin geschnitten werden würden. Und so wird wohl das eine doppelte Auswertung erfahren. Aber letztendlich ist das wohl die Tendenz der Zeit. Die Meisterwerke landen irgendwann in der Konserve.
Gut, sind wir uns gar nicht so uneinig in diesem Punkt. Ich würde gerne noch sprechen über das Buch, das Sie über Orson Welles geschrieben haben, beziehungsweise eine Aussage darin. Das Buch heißt Orson Welles, Genie im Labyrinth, und Sie haben ihn darin als multiple Persönlichkeit beschrieben. Was hätten denn seine vielen Persönlichkeiten zu diesem Film jetzt gesagt? Wären die zufrieden gewesen?
Ich denke, gerade wenn man Orson Welles als multiple Persönlichkeit bezeichnet, dann ist das durch die jetzige Version von The Other Side of the Wind noch einmal bestätigt. Denn er ist in dem Film anwesend und abwesend zugleich. Er spiegelt sich in dieser Figur des Jack Hannaford. Aber dieser Jack Hannaford ist selber so etwas wie ein Kaleidoskop, eine nicht festlegbare Figur, ein ungreifbares Genie, das im Grunde aus den Perspektiven besteht, die andere auf ihn werfen. Und in dieser Multiperspektivität, in dieser Modernität eines Blicks auf ein Subjekt, das eben dann nicht mehr eine einfache Persönlichkeit ist, sondern fast so etwas wie eine Collage von einer Persönlichkeit, liegt wohl auch etwas, was Welles in Citizen Kane ja schon angelegt hat und was dann seine Karriere, aber auch das Bild, das wir von ihm haben, wesentlich bestimmt hat.
Bert Rebhandl über The Other Side of the Wind, das ist der posthum erschienene Orson Welles Film, der nach 40 Jahren der Rekonstruktion seit heute nun bei Netflix zu sehen ist. Danke, Herr Rebhandl.
Ich bedanke mich auch, war sehr interessant.